Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea unter anderem über eine Stickkünstlerin, die sich seit 60 Jahren dem Sticken widmet. Sie hören außerdem den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. USA senken Zölle auf koreanische Autos rückwirkend zum 1. November auf 15%. Nach Angaben des Präsidialamts werden 6 Südkoreaner in Nordkorea festgehalten. Südkoreanische Atom-U-Boote laut einem US-Beamten auch Signal an China. Die US-Regierung hat am Mittwoch die Senkung ihrer Importzölle auf Autos aus Südkorea auf 15% in ihrem Amtsblatt bekannt gemacht. Der gesenkte Zollsatz gilt rückwirkend zum 1. November 0.01 Uhr nordamerikanischer Ostküsten-Normalzeit auf Autos und Autoteile für Konsumzwecke. Im Amtsblatt wurde außerdem bekannt gemacht, dass die länderspezifischen Zölle für Südkorea, die sogenannten reziproken Zölle, ebenfalls auf 15% gesenkt werden. Dies sind Folgemaßnahmen zum gemeinsamen Informationsblatt, das Südkorea und die USA am 13. November zur Umsetzung der Vereinbarungen beim Gipfeltreffen Ende Oktober veröffentlicht hatten. Das Informationsblatt umfasst Vereinbarungen zu den Bereichen Sicherheit und Handel. Darin heißt es, dass Washington im Gegenzug für Südkoreas Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA die Importzölle auf koreanische Autos senkt. Auch ist vorgesehen, dass die USA die Urananreicherung, die Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe sowie den Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea unterstützen bzw. genehmigen. Das Präsidialamt hat bestätigt, dass in Nordkorea 6 südkoreanische Staatsangehörige festgehalten werden. Für eine Klärung der Frage soll weiterhin an der Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche gearbeitet werden, teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge wurden 6 südkoreanische Staatsbürger zwischen 2013 und 2016 wegen Spionage und anderer Vorwürfe in Nordkorea interniert. Unter den Inhaftierten gibt es demnach 3 Missionare, Kim Jong-uk, Kim Go-gi und Choi Jong-il. Sie seien zwischen 2013 und 2014 interniert worden. Bei den übrigen 3 Personen handelt es sich um nordkoreanische Flüchtlinge. Zu ihnen würden aus Rücksicht auf ihre Familien in Nordkorea keine Angaben zur Person gemacht. Die USA wollen mit ihrer Zustimmung zum Bau von atomgetriebenen südkoreanischen U-Booten offenbar auch ein Signal gegen China setzen. Solche Andeutungen machte Jonathan Fritz, stellvertretender Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, in seiner Rede bei einer Diskussionsveranstaltung am Mittwoch in Washington. Darin erwähnte er die von US-Präsident Donald Trump signalisierte Unterstützung für den Bau von Atom-U-Booten durch Südkorea. Dies sei ein klares Beispiel für die bilaterale Zusammenarbeit, damit die kollektive Fähigkeit zur Abwehr regionaler Bedrohungen verbessert werde, sagte er. Der Ausdruck regionale Bedrohungen bezieht sich offenbar nicht allein auf Nordkorea, sondern auch auf China. Südkoreas Vizeaußenminister Park Yun-ju hat in den USA Vertreter von Denkfabriken getroffen. Mit ihnen tauscht er sich über die Ergebnisse der Zollverhandlungen mit den USA und Wege zu deren Umsetzung aus. Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul traf Park am Montag mit Randall Shriver, dem Vorstandsvorsitzenden des Instituts für Indopazifische Sicherheit, zusammen. Am Dienstag traf er sich mit Derek Morgan, Exekutivvizepräsident der Heritage Foundation. In Bezug auf die zivile Atomkraftkooperation bekundete Park die feste Entschlossenheit Südkoreas, als vorbildliches Land auf dem Gebiet der Nichtverbreitung von Kernwaffen die Normen zur Nichtverbreitung einzuhalten. Auch wies der Vizeminister darauf hin, dass Südkorea bei der Stromversorgung zu einem beträchtlichen Teil auf Atomkraft angewiesen ist. Für das Land seien daher die Anreicherung und die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen unerlässlich, erklärte er. Zugleich wurde betont, dass dies mit der Verbreitung von Atomwaffen nichts zu tun habe. Laut dem südkoreanischen Außenministerium sagten die Vertreter der Denkfabriken, dass sie keine Zweifel an Südkoreas Willen hegten, sich an die Normen zur Nichtverbreitung zu halten. Im Prozess gegen Ex-First Lady Kim Gon-hee wegen Korruptionsvorwürfen hat die Sonderstaatsanwaltschaft 15 Jahre Haft gefordert. Die Forderung unterbreitete das Team um Sonderstaatsanwalt Min Jung-gi am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Seoul Zentral. Dort fand die letzte Anhörung im Prozess gegen Kim wegen der Verletzung des Kapitalmarktgesetzes und des Gesetzes über politische Gelder sowie wegen Bestechlichkeit statt. In ihrem Schlussvortrag entschuldigte sich Kim dafür, der Öffentlichkeit große Sorge bereitet zu haben. Die Urteilsverkündung ist für den 28. Januar nächsten Jahres angesetzt. Kim wurde am 29. August wegen des Vorwurfs angeklagt, zwischen Oktober 2010 und Dezember 2012 an der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors beteiligt gewesen zu sein. Sie soll dadurch auf unlautere Weise Erträge in Höhe von 810 Millionen Won oder $550.000 erwirtschaftet haben. Die Einkommenskluft zwischen reichen und ärmeren Haushalten in Südkorea ist letztes Jahr erstmals seit 3 Jahren gewachsen. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Donnerstag lag das durchschnittliche Einkommen der Privathaushalte im vergangenen Jahr bei 74,27 Millionen Won oder $50.400. Dies sind verglichen mit dem Vorjahr 3,4% mehr. Damit wurde der geringste Zuwachs seit 2019 verbucht. Bei den Haushalten, die zu den oberen 20% der Einkommensskala gehören, wuchs das Einkommen um 4,4% zum Vorjahr auf 173,38 Millionen Won. Bei den unteren 20% fiel der Zuwachs deutlich geringer aus und lag bei 3,1%. Die oberen 20% verdienten letztes Jahr 5,78 mal mehr als die unteren 20%. Der Gini-Koeffizient, ein Maß für die Einkommensungleichheit, stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,002 Punkte auf 0,325. Der Beitragssatz zur nationalen Rentenversicherung Südkoreas steigt ab dem 1. Januar 2026. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, werde der Beitragssatz von derzeit 9% um 0,5 Prozentpunkte auf 9,5% angehoben. Die Erhöhung erfolgt im Rahmen der Rentenreform, die die Nationalversammlung im März beschloss. Der Reformplan sieht die Erhöhung des Beitragssatzes von 9% auf 13% vor. Das Rentenniveau soll von 40% auf 43% angehoben werden. Die Regierung will den Beitragssatz über 8 Jahre hinweg jedes Jahr um 0,5 Prozentpunkte erhöhen. Der Soundtrack des Netflix-Animationsfilms K-Pop Demon Hunters ist dieses Jahr das zweitbeliebteste Album auf Spotify gewesen. Die Musik-Streaming-Plattform veröffentlicht am Mittwoch ihre Jahresbilanz Spotify Wrapped 2025. In der Rangliste der Top 10 Alben weltweit landete der Soundtrack von K-Pop Demon Hunters auf Platz 2. Golden aus dem Album belegte den 7. Platz der Liste der Top 10 Songs weltweit. APT oder Aparte von Rosé und Bruno Mars erreichte den 3. Platz. Koreanisch ist laut einem Bericht dieses Jahr die 6. beliebteste Lernsprache der Welt. Das geht aus dem Sprachbericht 2025 der mobilen Lernplattform Duolingo hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Auswertung von weltweiten Lerndaten ergab, dass Koreanisch bei dem Anbieter an 6. Stelle der beliebtesten Sprachen liegt. Spitzenreiter ist Englisch, gefolgt von Spanisch, Französisch, Japanisch und Deutsch. Zudem ist Koreanisch in Argentinien, Kolumbien, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Spanien und Polen die am zweitschnellsten wachsende Sprache. Englisch verteidigt auch dieses Jahr seine Position als Sprache, die weltweit am meisten gelernt wird. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Zur heutigen Donnerstagsausgabe begrüße ich Ihre Isuyan ganz herzlich. Nach Angaben des koreanischen Forstamtes nutzen immer mehr Menschen waldbezogene Erholungs- und Gesundheitsangebote. An der landesweiten Befragung Walderholungsaktivitäten 2024, an der über 10.000 Personen aus 5.000 Haushalten teilnahmen, berichteten 87,9% von entsprechenden Erfahrungen. Das sind deutlich mehr als die 80,7% im Vorjahr. Kurzbesuche in der Nähe des Wohn- oder Arbeitsorts dienen vor allem der Gesundheitsförderung. Dies nannten 63,2% der Befragten als Hauptmotiv. Bei Ganztagsausflügen und mehrtägigen Aufenthalten standen dagegen mit Anteilen von 61,9% bzw. 69,2% Erholung und Ruhe im Mittelpunkt. Der Wald gewinnt damit klar an Bedeutung als Ort der Regeneration und mentalen Erholung. Bemerkenswert ist, dass 40,7% der Befragten solche Aktivitäten allein unternehmen. Zudem nutzen 18% die Wälder regelmäßig gemeinsam mit ihren Haustieren. Dies deutet darauf hin, dass der Wald sowohl persönlicher Rückzugsraum als auch Teil des alltäglichen Freizeitverhaltens wird. Insgesamt zeigten sich mehr als 91% der Befragten zufrieden mit den Angeboten. Mehrtägige Aufenthalte konzentrieren sich vor allem auf die Monate Mai, August und Oktober, die zusammen mehr als die Hälfte der Buchungen ausmachen. Song Jun-ho, der Leiter der zuständigen Abteilung, erklärte, man wolle solche waldbezogenen Erholungs- und Gesundheitsprogramme künftig noch leichter zugänglich machen und im Alltag der Bevölkerung sichtbarer machen. Heute geht es um folgende Themen. Eine neue Studie zeigt, dass ältere und sozial benachteiligte Menschen in Korea digitale Gesundheits-Apps deutlich seltener nutzen. Dadurch entsteht ein Risiko neuer gesundheitlicher Ungleichheiten. Näheres dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil stellen wir Ihnen die koreanische Stickkünstlerin Sun In-suk vor, die mit ihren einzigartigen Werken internationale Aufmerksamkeit erregt hat und bereits mehrfach in Europa, unter anderem im Pariser Musée Guimet, ausgestellt wurde. Im dritten Teil werfen wir einen Blick auf die wachsende Bread Economy in der Stadt Daejeon. Ein Brotboom bringt dort neue Dienstleistungen wie Brotdepots und das beliebte Brottaxi hervor und setzt damit spürbare wirtschaftliche Impulse. Abschließend hören Sie den Kebesbuch die Bidandiaks. Zuerst hören Sie ein paar Takte Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Desire and Resent, gesungen von Edzwan. Oh, In Südkorea wächst die Zahl digitaler Gesundheitsanwendungen rasant. Apps, die Schritte zählen, den Blutzucker oder den Blutdruck überwachen oder den Schlaf analysieren, sind längst im Alltag vieler Menschen angekommen. Doch ausgerechnet jene Bevölkerungsgruppen, die gesundheitlich am stärksten auf eine kontinuierliche Begleitung angewiesen sind, nutzen diese Angebote deutlich weniger, insbesondere ältere Menschen. Ein Forschungsteam des Samsung Medical Center warnt nun, dass dieser digitale Rückstand nicht nur eine Frage der Technikaffinität ist, sondern das Potenzial hat, neue Formen gesundheitlicher Ungleichheit zu verschärfen. Wie Professorin Chu Joo-hee vom Zentrum für klinische Epidemiologie und Professorin Yoon Jung-hee vom Forschungsinstitut für Lebensqualität von Krebspatienten am 3. Dezember mitteilten, verfügt rund ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Korea über eine unzureichende Digital Health Literacy. Analog zur Alphabetisierung ist damit die Fähigkeit gemeint, gesundheitsbezogene Informationen in digitalen Umgebungen wie Apps, Portalen oder sozialen Netzwerken zu finden, zu verstehen, deren Vertrauenswürdigkeit zu bewerten und sie anschließend sinnvoll im Alltag anzuwenden. Für die Studie wurden 1041 Erwachsene ab 19 Jahren befragt. Während die unter 55-Jährigen einen Online-Fragebogen ausfüllten, fanden die Interviews mit den älteren Personen persönlich statt. Die Stichprobe wurde nach Region, Geschlecht und Alter geschichtet, um ein möglichst repräsentatives Bild der Bevölkerung zu erhalten. Erstmals kam ein von Professorin Chu entwickeltes Messinstrument zum Einsatz, der Digital Health Literacy Assessment Questionnaire. Dieser Fragebogen kombiniert 34 praxisbezogene Aufgaben und bewertet Fähigkeiten wie die Nutzung von Apps, die Informationssuche und die kritische Bewertung von Informationen. Die durchschnittliche Punktzahl aller Teilnehmenden betrug 73,8 von 100 Punkten. 27,8% wurden der Gruppe mit niedriger digitaler Gesundheitskompetenz zugeordnet und erzielten im Durchschnitt lediglich 31,5 Punkte. Demgegenüber erreichten die Personen mit hoher Kompetenz, die 72,2% ausmachen, durchschnittlich 90,3 Punkte, ein bemerkenswerter Abstand, der die wachsende Bedeutung digitaler Fähigkeiten im Gesundheitswesen unterstreicht. Das Forschungsteam betont, dass diese Lücke den Zugang zu Gesundheitsinformationen erheblich beeinflussen und langfristig sogar zu einer ungleichen Verteilung gesundheitlicher Chancen führen könne. Besonders auffällig waren die Ergebnisse in den höheren Altersgruppen. In der Gruppe der über 60-Jährigen erreichten lediglich 55 Personen, also 22%, eine hohe digitale Gesundheitskompetenz. Während jüngere und mittlere Altersgruppen überwiegend zur Kategorie hohe Kompetenz gehörten, zeigte sich bei Seniorinnen und Senioren das umgekehrte Bild. Zudem konnten Personen mit niedriger Kompetenz nur in 19,4% der Fälle überhaupt eine Gesundheits-App finden und nur 17% konnten einen Anmeldevorgang erfolgreich durchführen. Für viele tun sich damit schon am Anfang große Hürden auf. Die Forschenden sehen daher ein erhöhtes Risiko gesundheitlicher Benachteiligung für ältere und Mitglieder sozial schwächerer Gruppen. Professorin Chu betonte, dass die Ergebnisse zeigten, dass der Unterschied bereits bei der Fähigkeit beginne, Informationen zu verstehen und kritisch zu nutzen. Sie sprach sich für zielgruppenspezifische Schulungsprogramme, eine intuitive und vereinfachte Gestaltung von Apps sowie für ein verlässliches System geprüfter Gesundheitsinformationen aus. Neben der bloßen Verfügbarkeit digitaler Geräte brauche es öffentliche Bildungsangebote, Unterstützung bei der digitalen Zugänglichkeit und niedrigschwellige Hilfen innerhalb medizinischer Einrichtungen. Die Studie wurde mit Unterstützung der Korea Disease Control and Prevention Agency sowie des Gesundheitsministeriums durchgeführt und in der internationalen Fachzeitschrift Journal of Medical Internet Research veröffentlicht. Seit mehr als 6 Jahrzehnten widmet sich die heute 75-jährige koreanische Künstlerin Sun In-suk einer einzigartigen Form der Stickkunst, die sie selbst Shilil-geurim, zu Deutsch Bilder aus Fäden, nennt. In ihrer Galerie in Yongin, südlich von Seoul, bedecken diese detailreichen Arbeiten nahezu jede Wand des 300 Quadratmeter großen Raums. Betritt man den Ausstellungsort, wird man sofort von der ungewöhnlichen Mischung aus traditioneller koreanischer Stickerei und einer fast malerischen Bildsprache gefesselt. Auch Xavier Salmon, stellvertretender Direktor der grafischen Sammlung des Louvre, zeigte sich bei einem privaten Besuch im November tief beeindruckt. Besonders die Werke, in denen Sun architektonische Details buddhistischer Tempel, etwa kunstvoll geschnitzte Holzgitter oder Dachkonstruktionen in Stickerei überträgt, faszinierten ihn. Er erinnerte sich daran, dass er bereits 2015 im Pariser Musée Guimet einzelne Arbeiten der Künstlerin gesehen hatte und lobte ihre Fähigkeit, eine von Frauen über Generationen weitergegebene textile Tradition in eine moderne Bildsprache zu verwandeln. Sun lernte das Sticken bereits im Alter von 10 Jahren von ihrer Mutter. Nach ihrem Studium der Textilkunst an der Iowa Frauenuniversität im Jahr 1976 Ausstellungen und entwickelte seither ein eigenständiges Künstler als Stickerei exakt nachzubilden. Anstelle von Pinsel und Farbe verwendet sie Seidenfäden, die Stich für Stich aufgebracht werden. Einzelne Motive aus höfischer Kleidung, Motive werden dabei vergrößert umgesetzt. Nach eigener Aussage behandelt sie rund 20 verschiedene Genres. Ein einzelner 90 cm langer Faden erfordert etwa 60 Stiche und ca. 15 Minuten Zeiteinsatz. Eine Spule mit 40 Fäden bedeutet also rund 10 Stunden Arbeit. Da ein Werk hunderte Spulen erfordert, wird es von einem Team aus etwa 10 Meisterinnen und Meistern aus Bereichen wie Stickerei, Holzrahmenbau, Schnitzerei, Lackkunst, Knotenhandwerk und Metallarbeiten gemeinsam geschaffen. Sun liefert dabei die Vorlage und detaillierte Anweisungen. Deshalb versteht sie ihre Werke als Gesamtkunstwerk, bei dem Stickerei, Rahmen und dekorative Knoten eine Einheit bilden. Ein Höhepunkt ihres bisherigen Schaffens ist die monumentale Reproduktion des buddhistischen Bildes Suwol Kwanumdo mit dem englischen Titel Water Moon Avalokiteshvara aus der Korea-Zeit. Das über 4 Meter hohe Original aus dem 14. Jahrhundert befindet sich in einem Shinto-Schrein im japanischen Karatsu. Sun rekonstruierte das Werk in Originalgröße und ließ zusätzlich Rahmen und Randbereiche vollständig besticken. 5 Stickmeisterinnen arbeiteten über einen Zeitraum von 6 bis 7 Jahren gemeinsam mit ihr an diesem Projekt. Neben der getreuen Nachbildung fertigte Sun sogar eine zweite Version an, die das Bild im unbeschädigten Zustand zeigt. Diese Hingabe zum Detail wurzelt auch in den Lehren ihrer Mutter, die ihr einst sagte, wenn du den Wald erschaffst, kommen Vögel und Tiger von selbst. Für Sun bedeutete dies, sich vor allem auf das Schaffen, nicht auf das Ausstellen zu konzentrieren. Auch während der Erziehung ihrer beiden Töchter arbeitete sie täglich 10 Stunden, meist ab 4 Uhr morgens. Heute sagt sie, die völlige Vertiefung in die Arbeit sei sowohl Qual als auch Freiheit und ihre größte Befriedigung sei es, eine fast verlorene koreanische Sticktradition durch ihre Kunst bewahrt zu haben. Viele der Meisterhandwerker, mit denen sie jahrzehntelang zusammengearbeitet hat, sind inzwischen verstorben oder im Ruhestand. Deshalb arbeitet Sun heute wieder häufiger allein und erkundet neue Wege mit Baumwollfäden. Dennoch lagern in ihrem Atelier noch über 400 Kilogramm Seidenfäden in 1400 Farbtönen, Materialien, die sie nach eigener Aussage gern vollständig genutzt hätte. Suns Werke wurden bereits mehrfach in Europa gezeigt, unter anderem im Musée Guimet in Paris. Trotz der Anerkennung durch internationale Experten ist sie in ihrem Heimatland bislang weniger bekannt. Daher plant sie nun einen umfassenden Werkkatalog sowie mehrere kleinere Ausstellungen. Die erste Präsentation findet vom 9. bis 13. Dezember im Puril-Museum des buddhistischen Tempels Pomnyansa in Seoul statt. Gezeigt werden 15 Arbeiten mit buddhistischen Motiven, darunter eine großformatige Stickereiversion der Palsang-do, einer traditionellen Abfolge von 8 Bildern aus dem Leben Buddhas. Die Kuratorin der Yewon Foundation, die den Künstlernamen von Son trägt, betont, dass Besucherinnen und Besucher durch die präzise Handarbeit der Stickkunst auch den meditativen Geist der Zen-Tradition nachempfinden können. In der südkoreanischen Stadt Daejeon breitet sich derzeit eine sogenannte Bread Economy aus, ein Kunstwort aus Bread und Economy, das beschreibt, wie die wachsende Beliebtheit von Backwaren die lokale Wirtschaft und den Tourismus belebt. Mit dem Erfolg bekannter Bäckereien wie der Traditionsmarke Songshimdang entstehen in der Region immer neue Angebote rund um das Thema Brot, darunter Brotfestivals, spezielle Aufbewahrungsstellen für Backwaren, sogar ein Brottaxi. Zugleich wird jedoch darauf hingewiesen, dass der wirtschaftliche Nutzen bisher vor allem wenigen großen Marken zugute kommt und kleinere Betriebe kaum profitieren. Im Zentrum steht unter anderem das Eunneujang und Songshim Together Center im Stadtbezirk Junggu in Daejeon, das Koreas einzige sogenannte Brotaufbewahrungsstelle betreibt. Nach der Eröffnung der ersten Filiale im vergangenen Jahr folgte im Oktober dieses Jahres die zweite. Bis Oktober nutzten bereits über 150.000 Besucher die Einrichtung. Laut Oh U-jin, dem Geschäftsführer von JAS und Initiator des Projekts, zeigen die gesammelten Daten, dass Besucher dank dieser Einrichtung länger in der Stadt verweilen. Große Aufmerksamkeit erhält zudem das Brottaxi, ein Touristenservice, der Passagiere in 2 Stunden bequem zu mehreren bekannten Bäckereien der Stadt bringt. In den Fahrzeugen sind ausklappbare Tische eingebaut, sodass die Gäste während der Fahrt Backwaren und Kaffee genießen können, während der Fahrer Hintergrundinformationen zu den einzelnen Bäckereien liefert. Besonders beliebt ist der Service bei einem Besuch von Songshimdang. Der Fahrer steht für die Gäste an der Kasse an, sodass diese ohne Wartezeit ihre Auswahl treffen können. Hinter dem Angebot steht der 63-jährige An Song-woo, der über 20 Jahre Berufserfahrung in der Reisebranche verfügt. Inspiriert vom japanischen Udon-Taxi in der Präfektur Kagawa, das Gäste gezielt zu den besten, oft versteckt gelegenen Udon-Nudel-Restaurant-Adressen der Region bringt, hat er innerhalb von 1,5 Jahren eine Route zusammengestellt, geeignete Bäckereien ausgesucht und Entfernungen sowie Aufenthaltszeiten optimiert. Er betonte, für ihn sei entscheidend, dass die Fahrgäste das Gefühl haben, ihr Geld gut investiert zu haben, und kündigte an, den Service künftig noch professioneller zu machen. Trotz dieser kreativen Initiative gibt es jedoch Kritik daran, dass sich der wirtschaftliche Effekt stark auf Songshimdang und wenige weitere große Bäckereien konzentriert. Laut Pung Sun-jung, dem Vorsitzenden der Händlervereinigung im Viertel Eunhengdong, erhöhte der starke Zustrom vor allem rund um Songshimdang zwar die Passantenfrequenz, doch viele kleinere Geschäfte würden dadurch kaum wahrgenommen. Zu ähnlichen Einschätzungen kommen auch andere unabhängige Bäckereien. Sie berichten, dass sie von der gestiegenen Aufmerksamkeit selten etwas spüren würden. Die Wirtschaftsprofessorin Seok Jun-hee von der Chungnam National University erklärte, Songshimdang fungiere zwar als starke regionale Marke der Stadt Daejeon mit Symbolcharakter, doch heutige Konsumenten neigten dazu, sich auf wenige, aus ihrer Sicht besonders wertige Produkte zu konzentrieren. Um dennoch einen positiven Gesamteffekt zu erzielen, müssen kleinere, individuell geführte Bäckereien ihre eigenen Markenprofile stärken und unverwechselbare Angebote entwickeln.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Der Schriftsteller Kim Yoo-jong lebte von 1908 bis 1937, also in einer Zeit, als das Land von der japanischen Kolonialmacht unterdrückt und ausgebeutet wurde. Kim Yo-jong war Mitglied im Zirkel der Neun, um den Dichter Yi Sang und den Schriftsteller Park Tae-won und zählte zu den Pionieren der modernen koreanischen Literatur. In seinen Werken, die oft im bäuerlichen Milieu spielen, finden wir, den dunklen Zeiten zum Trotz, eine Menge Humor und Komik und einen tiefen Sinn für die liebenswürdigen Eigenheiten des einfachen Volkes. Dies gilt auch für seine berühmte Erzählung »Frühling, Frühling« aus dem Jahr 1935, die 2021 in der bilingualen Reihe der Lee-Edition in einer zweisprachigen Ausgabe, koreanisch-deutsch, erschienen ist. Der Protagonist der Geschichte lebt im Hause seines künftigen Schwiegervaters, der ihn seit über 3 Jahren ohne Lohn wie einen Knecht schuften lässt. Im Dorf genießt der Alte, Jokpil genannt, einen üblen Ruf. Der Grund für die Mühsal des Protagonisten ist dessen sehnlicher Wunsch, die zweite Tochter Chomsun zu heiraten, doch der Schwiegervater verweigert die Ehe beharrlich mit der Begründung, das Mädchen sei noch nicht bereit. Begegnungen zwischen den beiden unterbindet er mit Verweis auf Anstand und Sitte. In Wahrheit aber dient dieses Zögern nur dazu, den Schwiegersohn auf Probe nach Strich und Faden auszubeuten. Schon 2 Vorgänger hatten nach kurzer Zeit das Weite gesucht und bei der älteren Tochter soll es gar 14 solcher Schwiegersohn-Anwärter gegeben haben. Der jetzige jedoch ist einfältig und kräftig und somit für die Feldarbeit besonders nützlich. Der Schwiegervater in spe will ihn so lange festhalten, bis auch die dritte Tochter im heiratsfähigen Alter ist. Zwar versucht der Protagonist immer wieder, die Hochzeit zu erzwingen, durch Arbeitsverweigerung, durch Klagen bei den Behörden oder auch durch offene Auflehnung, doch jedes Mal wird er vom Alten brutal in die Schranken gewiesen. Weil dieser aber auf seine Arbeitskraft angewiesen ist, schwankt er zwischen Prügel, Drohungen und Beschwichtigungen, um ihm am Haus zu halten. Eines Tages drängt Chomsun selbst den Geliebten, den Vater endlich zur Eheschließung zu zwingen. Als er zögert, fährt sie ihn an, »Reiß ihn doch den Bart aus, du Dummkopf!« Das verletzt den Protagonisten zutiefst. Im Zorn beschließt er, sich aufzulehnen. Zunächst stellt er sich krank, doch als er merkt, dass Chomsun ihn beobachtet, will er nicht feige erscheinen. Er packt den Schwiegervater am Bart und ruft herausfordernd, »So, den reiß ich dir jetzt aus!« Der Streit eskaliert weiter und es kommt zu einer wilden Schlägerei. Gerade als er glaubt, Chomsun werde ja nun zu ihm halten, eilt sie mit der Mutter herbei und ruft, »Der Kerl bringt meinen Vater ja um!« Gemeinsam überwältigen sie den Protagonisten. Von diesem Verrat wie betäubt, wird er vom Schwiegervater blutig geprügelt und rechnet nun damit, endgültig verstoßen zu werden. Doch der Alte weiß, dass er ohne ihn weder an Ernten noch das Haus bewirtschaften kann. Also verbindet er dessen Wunden eigenhändig, bietet ihm sogar eine Zigarette an und verspricht, »Im Herbst wirst du wirklich heiraten, geh nun hinaus und pflüge das Bohnenfeld.« Der Protagonist, dankbar wie ein Kind, erwidert, »Nie wieder werde ich so etwas tun« und macht sich sogleich wieder an die Arbeit. Tja, wer wissen will, wie dieser amüsante Bauernschwank am Ende ausgeht, der sollte die Geschichte am besten selbst einmal lesen.
Q
Kim Yo-jong, Frühling, Frühling. Übersetzt aus dem Koreanischen von Caroline Ritter und Kiang Lee. Erschienen in der Lee-Edition. Das Buch hat 67 Seiten und kostet 10 Euro und 1 Cent. Das war der KBS-Buchtipp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks. You know that feeling?
That feeling when you see that somebody. Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied By Instinct, gesungen von Yun Jong-shin. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie When the Camellia Blooms, zu Deutsch Wenn die Kamelien blühen, aus dem Jahr 2019 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 별것도 아니네. 별것도 아니네 heißt auf Deutsch so viel wie das ist nichts Besonderes oder das ist ja ganz leicht. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie When the Camellia Blooms einmal an. Tongyeol hat erfahren, dass Pilgu sein Sohn ist. Er kauft Abalonen in einem berühmten Restaurant und bringt sie seinem Sohn. Dieser ist jedoch nicht sehr beeindruckt von der Delikatesse. An einer Stelle sagt Pilgu hier, 별것도 아니네. Das ist nichts Besonderes.
별것도 아니네.
별것도 아니네.
별것도 아니네.
별것도 아니네 wird zum einen verwendet, wenn man von etwas enttäuscht ist oder sein Desinteresse zum Ausdruck bringen will.
여기 멋있지? 별것도 아니네.
Toll hier, oder? Nichts Besonderes. Hier noch ein Beispiel.
연예인 실물 보니까 어때? 별것도 아니더라.
Wie ist es, eine Berühmtheit in echt zu sehen? Nichts Besonderes. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라.
연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라. 연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라.
연예인 실물 보니까 어때?
별것도 아니더라.
Oder man kann damit seine Erleichterung zum Ausdruck bringen, wenn etwas gut gelaufen ist.
수술 잘 됐대? 생각보다 별것도 아니네.
Die Operation ist gut gelaufen? Ja, es war leichter als gedacht. Hier noch ein Beispiel.
Audition 잘 봤어?
별것도 아니네.
Lief das Vorsprechen gut?
Ja, es war ganz leicht. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
Audition 잘 봤어?
별것도 아니네.
Audition 잘 봤어?
별것도 아니네. Audition 잘 봤어?
별것도 아니네.
Audition 잘 봤어?
별것도 아니네.
그럼 이것이 알ltagskoreanisch plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 별것도 아니네 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über Chungyo, den Ahnenschrein der Könige von Joseon, und die Sängerin und Tänzerin Yang So-un. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! In koreanischen historischen Fernsehserien sprechen die Könige und ihre Hofbeamten oft über Chungmyos Hattig. Chungmyo ist der königliche Schrein, in dem bis heute die Ahnentafeln der verstorbenen Könige und Königinnen von Joseon aufbewahrt werden. Hattig war der Altar, an dem der Gott über Land- und Feldbau verehrt wurde. Diese beiden Orte symbolisierten während der Joseon-Ära die Gründungsprinzipien der Dynastie. Die Könige und Regierungsbeamten von Joseon sprachen oft von Chungmyos Hattig, um sich daran zu erinnern, wie frühere Könige das Land regierten und sich um die Gegenwart und Zukunft der Menschen kümmerten, die hauptsächlich vom Feldbau lebten. Während der japanischen Kolonialzeit bauten die Besatzer eine Straße zwischen den Tangyeongung-Palast und den Chungmyo-Schrein, um die Verbindung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit Koreas symbolisch zu kappen. Seit der Befreiung ihres Landes haben die Koreaner kontinuierlich daran gearbeitet, diese beiden Orte wieder in ihrem ursprünglichen historischen Glanz erstrahlen zu lassen. Dank dieser Bemühungen wurden der Chungmyo-Schrein und die Ahnenriten, die in dem Schrein abgehalten werden, die sogenannten Chungmyo-Taejae, von der UNESCO als Weltkulturerbe und immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Es ist sehr selten, dass sowohl ein Gebäude als auch das Ritual, das dort abgehalten wird, heute noch existieren. Unser erstes Musikstück heute ist ein Teil der Ahnenriten Chungmyo Taejae. Hier ist das Orchester für höfische Musik des National Gukak Center mit Chonpei Himun aus Chungmyo Taejae-ak. Diese Woche stellen wir Ihnen Yang So-un vor. Sie wurde 1924 in eine adlige Familie in der nördlichen Provinz Hwanghae-do hineingeboren. Als sie noch klein war, brachte ihr Vater ihr chinesische Schriftzeichen bei. Als sie in die Grundschule kam, lebte sie mit ihrer Mutter in Haeju und lernte dort Pansori und Tanz kennen. Sie war in beidem sehr begabt und lernte allein dadurch, anderen zuzuschauen. Ihre Mutter fürchtete, dass ihre Tochter eine Unterhaltungskünstlerin werden würde und suchte Rat bei einer schamanischen Priesterin. Diese sagte ihr, sie solle das Mädchen lieber Musik machen lassen, sonst würde sie noch Schamanin werden. Dank dem Rat dieser Priesterin konnte Yang So-un endlich eine richtige Ausbildung in Pansori und Tanz genießen. Während des Koreakrieges verließ Yang So-un die Provinz Hwanghae-do und ließ sich in Incheon nieder. Viele Pansori-Sänger und Sängerinnen sowie Tänzerinnen aus dem Norden fanden Zuflucht in der Stadt. Yang So-un und andere waren maßgeblich dafür verantwortlich, den Maskentanz und die Lieder der Region Hwanghae im Süden bekannt zu machen. Als Ergebnis davon wurden Tänze wie der Bungsan-Maskentanz und der Kangyong-Maskentanz als immaterielles koreanisches Kulturerbe anerkannt. Auch der Paebaengi-gut aus der Provinz Hwanghae-do, den Yang So-un weitergegeben hatte, wurde als immaterielles Kulturerbe der Provinz anerkannt. Ihre Schülerinnen setzten zudem die Tradition des Haeju-Schwerttanzes fort. Hören wir nun Yang So-un und Kim Jong-suk mit dem Volkslied Kim Da-rek-gung, das ebenfalls aus dem heutigen Nordkorea stammt. Eine Pansori-Oper ist ziemlich lang und kann mehrere Stunden dauern, wenn sie in voller Länge gesungen wird. Daher wärmen sich Pansori-Sänger vor einer Aufführung mit kurzen Liedern auf, die Tanga genannt werden. Pansori sind oft sehr emotional, Tanga dagegen sind meist ruhig und gleichmäßig und erzählen von Landschaften oder moralischen Lehren. Heute hören wir zum Abschluss ein Tanga namens Hunamga. Das Lied erzählt von den Brauchtümern und Sehenswürdigkeiten der Hunam-Region im südwestlichen Korea. Auf den ersten Blick scheint der Text einfach nur davon zu erzählen, wie ein guter König die Künste fördert und die lokalen Regierungsbeamten sich um das Leben der einfachen Menschen kümmern. Aber die Erzählung ist gespickt mit den Namen von Städten in der Hunam-Region wie Changheng, Suncheon und Jinan. Das Lied gilt daher als eine regionale Hymne, die die Menschen stolz auf ihre Provinz macht. Hier ist der Komungo-Meister Shin Kwe-dong mit dem Hunamga. Er begleitet sich selbst auf der Zither Komungo. 한평 천지 늙은 몸이 황류고향을 보랴고 제주선 빌려 타고 해나부루 건너갈 적 흥양의 토돈해는 보성어 비쳐있고 부산은 아침하게 영암을 둘러있다 타인하신 우리 성을 예약을
창하에 삼태율경 순천신이오 방백수령은 지난이라 권창동 높이 앉아 아주 분경을 바라보니 만재왕군부의 뜻배소다 징징한 익산용 백리다면 흐르는 물은 구부구부한 경이라 용담은 낡은 물은 이안이 용하지요 누군주어 붉은 꽃은 골골마다 금산이라 나무 높음에 들어 각자 화초 무장하니 나무나무 임시지요 가리가 아유 가르구나 풍속을 하주니요 인심은 하늘인지 기초는 무주하고 서해는 영광이라 천평은 주원 세상 무한의 일 사문이 사룡공 사능은 나가니요 부자 형제 동부의 기로구나 당진의 상고선은 진도로 건너갈 적 금계금월지로 쌓인 게 김기로다 농사하던 육구 백성 임피성가 둘러있고 정엄의 정연법은 납세 인심순 창건이 구부청청 양유세건 관영춘색이 팔두에 왔네 복성우 무진 선배 구례도 허려하니와 넉넉하게 일서무지 부안 국가이아인가 허나무 굳은 법성 천조법성 가나리고 창성을 멀리 쌓고 향수로 돌아들어 여산성에다 가들 가라 남평 너에다 조자였으니 한국지를 호날비 뜸이라 거들어온거리구나
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.